Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Hallo, mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute ist wirklich was Besonderes, nämlich 5 Jahre Geburtstag Fabrik der Zukunft. Um genau zu sein, am 12. Februar vor 5 Jahren ist die allererste Episode online gegangen. Und das ist wirklich ein Meilenstein. Ich finde es immer noch verrückt, wenn man sich das so vorstellt, dass in der Tat schon 5 Jahre rum sind. Und das ist wirklich wie im Fluge vergangen. Ich möchte deswegen heute eine kleine Spezialepisode mit euch machen. Keine Angst, ich gehe jetzt nicht durch alle Episoden durch oder durch irgendwelche Zahlen und irgendwelchen Details, sondern mir geht es darum, aus diesen 5 Jahren Erfahrung einmal so ein bisschen zu zeigen, wie sehe ich die aktuelle Situation 2026, Produktion im deutschsprachigen Raum, wie stehen wir da und was ist vor allem wichtig, wenn wir nach vorne schauen? Was sind jetzt die Hebel? Was kann man machen? Was kann man tun? Und wir werden darüber reden, warum wir aus meiner Sicht in vielen Fällen eben kein Technologieproblem haben, sondern wir über ganz andere Themen reden müssen. Und da gebe ich heute unverblümt meine Meinung, meine Erfahrung weiter. Deswegen bleibt dabei und hört zu. Und bevor ich loslege, möchte ich erstmal noch einen großen Dank aussprechen. Ein Riesendanke an alle Gäste. Es ist echt verrückt, wie viele Gäste wir mittlerweile schon im Podcast haben. Wir sind jetzt bei Episode 257. Und in gleicher Zahl gab es Gäste, es gab ein paar wenige Community-Episoden, wo wir deutlich mehr Gäste zu Gast hatten und ein paar wenige besondere Special-Episoden, wo ich alleine mit dabei war. Und ohne diese Gäste gäbe es all diese spannenden Themen, all diese spannenden Einblicke nicht. Deswegen ein großes Dankeschön hier. Großes Dankeschön auch an die Community, an alle Hörer, an alle, die mit dabei sind. Ja, Leute, die den Podcast vielleicht auch erst in den letzten Wochen und Monaten entdeckt haben und ich in der Tat immer wieder Nachrichten kriege auf LinkedIn, dass jemand sagt, er hat jetzt von vorne angefangen, alle Episoden durchzuhören. Das ist wirklich verrückt. Und aber auch ein großes Dankeschön an alle Unterstützer im vorderen Hintergrund. Viele Leute unterschätzen das ja auch, was es bedeutet. Und da gibt es in der Tat ein kleines Team, ja, entsprechend an Leuten, die sich um die Post-Production, an organisatorische Themen, das ganze Thema Social Media und so weiter kümmern, dass das Ganze so abläuft, dass ich damit wirklich wenig zu tun habe und mich um die wichtigen Sachen kümmern kann, nämlich um die Vorbereitung und auch die Durchführung der Gespräche. Und jetzt möchte ich aber auch gleich direkt reingehen, nämlich in das Inhaltliche und mit euch darüber reden, wie ist so meine Sicht der Dinge? Ich habe jetzt in den 5 Jahren wirklich viele Einblicke bekommen, mit vielen Leuten geredet, mit vielen Technologieunternehmen, aber auch mit ganz, ganz vielen Werkleitern, Produktionsmanagern, auch Geschäftsführern von größeren und kleineren produzierenden Unternehmen. Und dabei war der Podcast nie ein Technologie-Podcast. Und mir ging es immer um die Perspektive, was bringt es in der Praxis und wie können wir die Dinge auch direkt umsetzen und realisieren. Und das ist mir jetzt auch wichtig heute in dieser 5-Jahres-Episode, dass ich entsprechend meine Perspektive euch teile, aus diesen 5 Jahren Gesprächen, auch aus meinem Blick vor allem jetzt auf die Zukunft, weil am Ende ist die Vergangenheit egal. Es geht darum, wie stellen wir uns jetzt gut entsprechend auf für 2026. Und klar, es gibt auch ein Leben neben dem Podcast. Ich habe nicht nur in 5 Jahren, sondern auch davor sehr, sehr viel Erfahrung auch gesammelt in einer Vielzahl von Projekten, in einem Softwareunternehmen, in dem ich tätig war, in der Beratung und nicht zuletzt jetzt auch in meiner Rolle als Geschäftsführer der Fischer Consulting, wo wir in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs sind. Entsprechend wirklich, ja, da wo wir natürlich in der Produktion sind, auch mit dem Ziel, wirklich Produktion wettbewerbsfähig aufzustellen und fit zu machen. Und auch da gibt es viele spannende Einblicke, die ich auch hier teilen möchte. Und wenn ihr es nicht so seht, schreibt es gerne in den Kommentaren bei LinkedIn. Schreibt mir auch gerne eine Nachricht, auch wenn ihr sagt, hey, die Themen sind spannend, Tobias, ich möchte das weiter mit dir diskutieren. Ich habe da Fragen, wie siehst du das für uns? Auch dann melde dich gerne. Ich habe also einen Terminbuchungslink bei mir in LinkedIn drin. Da könnt ihr einfach einen Termin buchen. Und dann teile ich euch meine Erfahrungen und gebe die euch gerne auch individuell weiter. So, und jetzt eine Ebene tiefer rein. Ich möchte zum Start mal darüber reden, was hat sich in den letzten 5 Jahren verändert. Und wenn man sich mal so die Episodenüberschriften anhört oder anguckt, dann sieht man, dass die Themen Digitalisierung, Automatisierung von Anfang an präsent waren und auch KI eigentlich schon von Anfang an immer wieder ein Thema war. Aber eine Sache hat sich verändert. KI ist erwachsen geworden. Also die Leistungsfähigkeit, die hat massiv zugenommen. Auch die Anzahl Use Cases, auch die Use Cases in der Praxis haben massiv zugenommen und auch die Flexibilität hat zugenommen. Aber es gibt auch eine große Gefahr, weil mittlerweile steht auf jeder Software, auf jedem Tool, auf jedem Projekt steht irgendwo KI, auch wenn nicht immer KI drinsteckt oder auch wenn in vielen Fällen KI gar nicht notwendig gewesen wäre. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt, wo wir auch gleich drüber reden, wie wir das besser machen können. Das zweite Thema, was hat sich verändert? Der Kostendruck und auch der Wettbewerb, der hat massiv zugenommen. Klar, auch vor 5 Jahren haben wir schon über Wettbewerbsdruck geredet, aber wenn man sich jetzt gerade die letzten 2 Jahre anschaut, sieht man schon ganz klar, dass gerade für produzierende Unternehmen im deutschsprachigen Raum da einfach das Ganze nochmal deutlich angespannter geworden ist. Das liegt natürlich an der heimischen Wirtschaft, das liegt an der Automobilindustrie, das liegt auch an dem, dass die ganzen Industrien noch miteinander verknüpft sind. Ja, geht es der Automobilindustrie nicht gut, geht es dem Maschinenbau nicht gut, geht es vielen Zulieferern nicht gut. Das merkt man natürlich und das sorgt natürlich auch für eine Transformation. Und nicht zuletzt merkt man jetzt halt auch, dass China oder auch Asien in Summe da entsprechend lange nicht mehr beim Kopieren ist, sondern auch in vielen Bereichen wirklich innovationsseitig mehr als aufgeholt hat. Und das sorgt natürlich auch für einen globalen Druck. Und man muss natürlich auch sagen, die produzierenden Unternehmen bei uns, die sind eigentlich allermeisten sehr global aufgestellt und stehen jetzt natürlich auch nochmal ganz anders im Wettbewerb. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ja, viele Firmen, die vielleicht im Bereich Automotive waren, die suchen sich jetzt neue Branchen. Manche Firmen gehen im Bereich Defense, wo viel los ist. Andere versuchen irgendwo auch, sich vielleicht auf Nischen zurückzuziehen, wobei ich da schon warnen kann. Ja. So ein Rückzug ist meistens eigentlich so ein Fokussieren auf Nischen ist oft ein Rückzug. Ja. Und eine spannende Frage ist, wie können wir damit umgehen, wie können wir darauf eingehen. Auch da werde ich nachher meine Erfahrung und vor allem meine Empfehlung weitergeben. Und dann hat sich noch ein weiterer Punkt verändert, nämlich das ganze Thema Low-Code und Automatisierungen. Das ist was, was auch schon immer wieder Thema war vor 5 Jahren, wo man auch ähnlich wie bei KI sagen muss, das ganze Thema ist wirklich erwachsen geworden. Prozesse sind immer einfacher automatisierbar und immer mehr halt auch ohne, dass ich da ein komplexes Team extern oder auch in der internen IT dahinter brauche. Auch im Zusammenspiel mit KI geht da immer mehr, wobei manchmal auch Low-Code und KI so ein bisschen Konkurrenz zueinander stehen. Low-Code hat auf jeden Fall eine riesige Chance, nämlich dass ich die Möglichkeit habe, gerade lokale, dezentrale Prozesse einfach zu digitalisieren und entsprechend es schaffe, auch die Mitarbeiter, die im Prozess sind, wirklich auch an der Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse zu beteiligen und damit sehr nah am Prozess auch wirklich die Zukunft gestalten kann. Und das ist ein Riesenpotenzial, wo ich auch merke, in der Produktion wird das noch super wenig genutzt. Im direkten Bereich ist das wirklich noch selten zu sehen und im indirekten Bereich jetzt immer mehr, wobei da auch ehrlich gesagt die allermeisten Unternehmen noch am Anfang stehen. So, und jetzt sieht man, glaube ich, ganz gut, wir haben ja echt viele coole Technologien, aber wir sehen oft, dass eben die Effekte nicht so sind, wie man sie sich vorstellt und in ganz, ganz vielen Fällen sich die Unternehmen auch schwer tun, da wirklich auch die Benefits draus zu ziehen und entsprechend Mehrwerte draus zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir haben in den meisten Fällen kein Technologieproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und da möchte ich jetzt mal nochmal ein bisschen gucken und das auch noch aus einer anderen Sicht beschreiben. Es kommen natürlich auch immer wieder Unternehmen mit einer Technologie auf mich oder auch auf andere zu und sagen, hey, könnt ihr uns helfen, XYZ einzuführen? Ja, KI in der Produktion. Oder aber auch aktuell super heiß das Thema humanoide Robotik. Wie oft ich jetzt schon mit Werkleitern im Gespräch war, wo ein Geschäftsführer, also der Chef des Werkleiters, dann gesagt hat, hey, er will humanoide Robotik in der Produktion nutzen. Da denke ich mir halt auch, krass, ja. Die Frage ist, was für ein Problem willst du lösen? Also da wird oft eine coole Technologie gesehen auf einer Messe, auf einer Konferenz. Aber um es mal klar zu sagen, für 95% oder noch mehr der Werke ist humanoide Robotik aktuell das falsche Gesprächsthema. Also erstens haben wir da noch nicht die Reife, um das zu leben. Ja? Und zweitens ist das gar nicht der erste Schritt, wenn es um eine wirkliche sinnvolle Effizienzsteigerung geht. Da gibt es oft viele andere sinnvollere Themen, die man machen kann. Und bei KI ist es oft genauso. Ja? Klar, es ist wichtig, dass man sich mit KI beschäftigt. Jedes Unternehmen sollte KI-Projekte vorantreiben, gerade auch in der Produktion. Aber oft fehlt halt die richtige Datenbasis, oft sind die Prozesse instabil, oft ist auch die Strategie nicht klar und die Führung nicht entsprechend ausgerichtet. Und dann muss man einfach auch klar sagen, das, was man in den letzten Jahren da verloren hat, was man da nicht gemacht hat, das holt man halt nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen auf. Und das ist was, was mir super wichtig ist, jetzt einmal hier auch in dieser Runde zu sagen, was so eine Analyse ist jetzt auch aus den letzten beiden Jahren. Und da möchte ich nochmal eine Sache betonen, nämlich das ganze Thema Strategie. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen, muss man sagen, Gespräche geführt mit einigen Unternehmen, die wirklich da aufgrund der immer zugespitzteren Marktdynamik auch sich nochmal neu mit dem Thema Strategie beschäftigen. Ja? Oft auch Unternehmen, die sehr, sehr lange sehr, sehr gut dagestanden sind. Ja, Maschinenbau ist es oft so und sich über Strategie oder auch Effizienz in den Prozessen oft nicht so viel Gedanken machen mussten und jetzt anfangen, eine Produktionsstrategie zu entwickeln, eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln oder aber auch globale Strategien zu entwickeln. Und da erlebe ich immer wieder, dass das Thema Strategie so als Nebenjob verstanden wird, dass man das halt so irgendwo nebenbei mitmacht. Und das passt für mich perfekt in diese Kategorie, das, was man halt in den letzten Jahren verloren hat, das kann man jetzt halt nicht innerhalb von ein paar Tagen aufholen. Also, wenn ihr noch keine Digitalisierungsstrategie habt, wenn es noch keine Produktionsstrategie gibt, dann macht das bitte richtig, weil das ist am Ende die Grundlage und Basis auch für alles Weitere, was jetzt gleich kommt, um die Sachen dann nachher auch entsprechend gut umsetzen zu können. Also, Schritt 1 ist Strategie. Wichtig ist natürlich auch, nur weil man sich mit Strategie beschäftigt, heißt es nicht, dass man nichts anderes parallel auch machen könnte. Es gibt ganz, ganz viele praktische, gute Dinge, die man immer tun kann, ja. Die sollte man auch nicht unterlassen, solange man eine Strategie entwickelt. Aber wenn man merkt, man hat da noch eine Baustelle, dann sollte man das eben systematisch angehen und sollte sich da auch Unterstützung holen. Strategie zu entwickeln ist halt nicht so ein Nebenjob, was man dann irgendwie nach 17 Uhr nochmal eben macht. So, und jetzt möchte ich ein paar ganz praktische Dinge bringen, ganz praktische Tipps, die jetzt relevant sind für 2026. Und ich möchte anfangen mit dem ersten Punkt, nämlich weg vom Leuchtturmdenken hin zur Skalierung. Ich erlebe das nämlich immer ganz oft, egal ob wir über das Thema Lean-Kultur, Kaizen-Kultur reden oder auch über KI, ja, oder alles dazwischen. Am Ende sind produzierende Unternehmen sehr, sehr gut, Leuchtturmprojekte zu machen. Ja, und das geht jetzt sogar auch für die humanoide Robotik. Ja, da gibt es jetzt die Ersten, die sagen, wir machen humanoide Robotik und da steht dann irgendwo ein Roboter rum. Aber ein Leuchtturmprojekt bringt kein Unterschied nachher in den Zahlen, Daten, Fakten. Und am Ende muss sich eine Produktion genau daran messen. Und wie oft mir von irgendwelchen Werkleitern und Produktionsmanagern jetzt coole KI-Use-Cases gezeigt werden. Ja, meistens auch gar nicht nur, weil es der Chef cool findet, sondern weil man selber ja auch cool findet. Und weil es ja auch oft einen Mehrwert bringt, das muss man ja auch ganz klar sagen. Genauso das Thema Robotik, auch das Thema Lean, schlanke Prozesse. Ja, da kann man schnell wirklich auch gewaltige Hebel heben. Ja, wir haben jetzt ein Projekt gemacht bei Fischer Consulting, wo wir einfach auch die Effizienz reduzieren, die Durchlaufzeit reduzieren konnten auf unter ein Drittel in der Produktion mit minimalsten Veränderungen. So, aber das ist doch nett und schön, wenn ich das in einem kleinen Teil der Produktion mache. Ja, genauso Maschinendatenanbindung. Ja, wenn ich das für ein paar Maschinen mache, ist das nett. Wenn ich KI in einem Bereich nutze, ist das nett. Aber die große Effizienz, der große Hebel kommt erst immer dann, wenn ich das Ganze skaliere, wirklich in die Breite bringen und auch in den Reifegrad bringen. Und das ist was für mich wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt ist, den ich hier zum Start bringe. 2026 ist ein Jahr nicht der Leuchttürme und der Pilotprojekte, sondern ein Jahr der Skalierung. Ein Pilotprojekt bringt 2026 keinen Wettbewerbsvorteil, Skalierung schon. Das heißt, entsprechend da, Wettbewerbsfähigkeit kriege ich erst dann hin, wenn ich das nicht nur in einem Bereich mache, nicht nur in einem Werk mache, sondern in allen Werken. Und wenn ich wirklich in die Industrialisierung gehe, auch von neuen Technologien und auch von im Zweifel kleinen Verbesserungen. Ja. Wenn man 2-3 Dinge wirklich richtig gut und konsequent umsetzt, hat es meistens einen deutlich höheren Effekt, wie wenn man das nur in einem Bereich als Testballon macht. Und das heißt nicht, dass Testballons verkehrt werden. Ne? Also wir brauchen die Testballons, wir müssen schnell in die Umsetzung gehen, wir müssen es immer im Kleinen ausprobieren. Das möchte ich hier auch wirklich nochmal unterstreichen. Aber das reicht nicht. Wir müssen nachher auch mit Konsequenz das Ganze dann auch in die Umsetzung bringen und in die Breite bringen. Deswegen macht eure Pilotprojekte, macht dann aber auch einen klaren Cut und geht dann in die Skalierung. Und die meisten Technologien sind an einem Punkt, wo auch die Skalierung dann nachher entsprechend wirklich auch einen großen Mehrwert bringt. Punkt 2. das ganze Thema Lean und Digital. Das Thema Lean und Digital ist einfach auch ein Thema, was sich immer wieder durchzieht, durch ganz, ganz viele Gespräche, Projekte. Und auch wer mir auf LinkedIn folgt, der sieht, dass entsprechend auch das Thema Lean und Digital was ist, was ich aktuell wirklich hoch und runter predige, ja, weil es wirklich ein super, super wichtiges Thema ist. Und gerade auch im Zusammenspiel mit der Kultur und der Führung zeigt, wie es wirklich gelingt, entsprechend die Effizienz auch wieder zurückzubringen in unsere Fabriken. Am Ende ist es so, eine Fabrik muss sich immer an der Produktivität messen, muss sich immer an dem messen, ja, Input und Output, was kommt bei rum, was muss ich reinstecken, was kriege ich raus und wie zuverlässig ist das Ganze. Aber natürlich auch, wie flexibel kann ich dieses System nachher auch nutzen bei der Veränderung, die wir auch immer wieder erleben. Und das gelingt halt nur mit einer ganz, ganz klaren Prozessorientierung und auch einer ganz umfassenden Kultur, bei der ich die Mitarbeiter befähige und die Mitarbeiter beteilige. Und das ist was, wo bei ganz vielen Unternehmen einiges fehlt. Man hat gute Ideen, aber man bezieht die Mitarbeiter nicht entsprechend ein, hat vielleicht auch eine Kultur der Angst oder des Drucks, wo ja, die Mitarbeiter gar nicht das Gefühl haben, dass sie sich mit ihren Ideen und Verbesserungsvorschlägen einbringen können. Und wo dann auch in der Umsetzung von neuen Technologien einfach diese Prozessorientierung fehlt. Und diese Prozessorientierung würde halt massiv dabei helfen, wirklich am Mehrwert für den Kunden, ja, am Kunden selber sich zu orientieren. Und das ist das A und O, wenn wir über Prozesse gerade in der Produktion reden. Das heißt, wenn mir gelingt, beides zu berücksichtigen, diese Prozessorientierung in alles reinzubringen und eben eine Beteiligung der Mitarbeiter, eine Kultur, die ein gemeinsames Arbeiten an der kontinuierlichen Verbesserung, die das unterstützt. Da gelingt es dann wirklich einerseits zielgerichtet und andererseits nachhaltig entsprechend auch eine Effizienzsteigerung hinzubekommen und vor allem auch digitale Lösungen zu etablieren. Ja, weil wer denkt, man kann eine digitale Lösung irgendwie im stillen Kämmerlein sich überlegen mit einem kleinen Team und dann einfach ausrollen, der wird relativ schnell merken, das funktioniert vielleicht punktuell, aber im großen Stil wird das richtig schwierig. Und das ist mein zweiter Punkt. Wir müssen immer Digitalisierung im Zusammenspiel mit den Prozessen und mit Prozessoptimierung denken. Wir dürfen auf keinen Fall einfach die bisherigen Prozesse inklusive der Verschwendung digitalisieren, weil dann haben wir unsere Verschwendung digitalisiert, aber nicht eliminiert. Und wir müssen die Mitarbeiter in den Veränderungsprozess mit einbeziehen. Ja. Und das gilt natürlich auch andersrum. Wir dürfen auch nicht Lean und schlanke Prozesse ohne Digitalisierung denken. Das ist genauso ein Fehler. Wobei, ganz ehrlich, das ist ein Fehler, den ich seltener sehe wie andersrum. Ich sehe eher, dass man sich eben zu wenig Gedanken über seine Prozesse macht, eine Software anschafft oder eine neue Technologie und entsprechend nicht vorher sauber Prozesse analysiert und digitalisiert hat. So, und jetzt kommen wir zum dritten, vielleicht auch noch wichtigeren Punkt, nämlich dem ganzen Thema Führung. Wenn wir über das ganze Thema Digitalisierung, Lean, auch die Frage der Beteiligung der Mitarbeiter reden, dann sind wir am Ende immer bei einem Führungsthema. Und das ist was, gerade wenn ich jetzt hier zu Führungskräften rede, zu Verantwortlichen, die Werk verantworten, die vielleicht sogar Geschäftsführer sind, die vielleicht auch nur eine Abteilung, einen Bereich in einem produzierenden Unternehmen verantworten, dann ist euer großer Hebel immer die Führung. Und dann ist euer Hebel immer nicht die neue Technologie und der neue Prozess, sondern die Frage, wie ihr führt. Und das ist was, was auch in vielen Gesprächen deutlich wird, dass oft gar nicht so sehr der Knackpunkt ist, welche Technologien nutze ich oder entsprechend, was habe ich für tolle Ideen, meine Mitarbeiter einzubeziehen, sondern die Art und Weise, wie ich entsprechend führe, hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, ob das Ganze nachher gelingt oder halt auch nicht. Und gerade wenn wir über das Thema Transformation reden, ich hatte es vorher so beschrieben mit dem Thema Strategie, ja, da kommt auch schon ganz, ganz viel von Führung drin vor, ja, eine Strategie kann ich nicht delegieren, da muss ich mich selber drum kümmern, ja. Und es reicht auch nicht, wenn ich einfach sage, ich mache jetzt hier eine Taskforce und dann eine IT-Initiative oder mache jetzt hier Vorschlagswesen 2.0. Ja, das funktioniert nicht, sondern ich muss natürlich als allererstes als Führungskraft mit gutem Vorbild vorangehen. Ich muss mir überlegen, was ist wirklich meine Führungswertschöpfung? Was sind die Führungsroutinen? Ja, entsprechend, wenn wir führen, dann geht es in der Regel über unsere Besprechung, weil wir führen in der Regel halt eben Mitarbeiter. Ja. Und da muss ich mir überlegen, wo und wie, in welchen Formaten komme ich mit den Mitarbeitern zusammen, da kommen so Themen rein wie Shopfloor-Management, also wie gestalte ich dann meine Regelkommunikation auch mit meinem Team, wie werden auch entsprechende Abweichungen gezielt gemanagt, ja, wie erkenne ich überhaupt Abweichungen, wie visualisiere ich die und wie gehe ich da dann auch in eine kontinuierliche Verbesserung, um diese Maßnahmen abzustellen. Ja. Das sind alles keine neuen Themen. Ja. Shopfloor-Management ist nichts Neues, Führungsroutine ist nichts Neues, aber trotzdem erlebe ich, dass auch große renommierte Unternehmen, die sich auch lange schon mit dem Thema Lean beschäftigen, hier wieder an einem Punkt stehen und dass sie merken, hey, wir müssen uns wieder neu mit dem Thema Führung beschäftigen, wir müssen uns wieder neu mit dem Thema beschäftigen, welche Strukturen bauen wir da auf, was für eine Rolle haben wir auch als Führungskräfte, wie führen wir auch speziell in der Transformation und wie beziehen wir da auch irgendwie aktiv unsere Mitarbeiter mit ein. Und ein ganz ja, wirklich starkes Prinzip finde ich die der umgedrehten Pyramide. Und das ist auch schon in der einen oder anderen Podcast-Episode vorgekommen, nämlich wenn am Ende jeder Mitarbeiter das Ziel hat, die Prozesse besser zu machen und gerade auch die Führungskräfte, die direkt an den operativen Mitarbeitern sind, also die Teamleiter zum Beispiel in der Produktion, da eben ganz nah dran sind an der Prozessverbesserung, dann ist ja die spannende Frage, was für eine Aufgabe haben die Führungskräfte auf den Ebenen drüber, ein Abteilungsleiter, ein Bereichsleiter oder auch ein Geschäftsführer. Und aus meiner Sicht ist es so, dass diese Führungskräfte die Aufgabe haben, wieder ihre Mitarbeiter besser zu machen. Nämlich wenn die wieder einen besseren Job machen und am Ende auch die oder Teamleiter einen besseren Job machen, dann werden wir alle miteinander besser in unseren Prozessen und auch bei dem einen Mehrwert für den Kunden zu stiften. Und dieses Prinzip, wirklich Führung aus Perspektive eines Coaches auch zu betrachten, der das Ziel hat, seine Mitarbeiter immer besser zu machen. Und wenn die Mitarbeiter alle auch immer daran arbeiten, dass wir alle miteinander immer besser werden, dann ist es, glaube ich, relativ einfach verstanden, wie man als gesamte Organisation eben einerseits kontinuierlich besser wird, aber sich auch eben kontinuierlich anpassen kann an Veränderungen. Und da sind wir dann wieder mitten im Thema Transformation. Wichtig ist da auch nochmal ein Satz, den ich heute mitgeben will. Transformation ist keine Technologieentscheidung, sie ist eine Führungsentscheidung, ja, und auch eine Führungsaufgabe. So, und jetzt zum Abschluss möchte ich noch ein paar ganz praktische Tipps mitgeben als konkrete Handlungsimpulse für alle die, die entsprechend bis jetzt zugehört haben. Dinge, die man einfach umsetzen kann. Entsprechend als erster ganz praktischer Punkt, pickt euch wirklich ein, zwei Sachen raus, die ihr skalieren wollt. Ob es die Maschinendaten sind, ob es ein KI-Use-Case ist, ja, Maschinendatenanbindung, ob es das Thema Shopfloor-Routinen sind. Ja, es müssen keine fancy Dinge sein, es muss nicht immer mit Digitalisierung und KI zu tun haben. Oder ob es einfach ist zu sagen, hey, wir wollen Low-Code jetzt wirklich bei uns in die Breite bringen. Überlegt da wirklich auch von der Strategie her, ja, ist gut, wenn ihr eure Strategie schon gemacht habt, was sind da die strategischen Hebel? Wo haben wir vielleicht auch den Druck, was voranzubringen? Ja, das kann man sich natürlich auch fragen. Und dann zu sagen, okay, da gehen wir wirklich auch entsprechend in die Skalierung, wo wir diesen strategischen Hebel haben. Also das ist der Punkt 1 als praktischer Tipp. Dann ein zweiter praktischer Tipp, wirklich auch nochmal als Führungskraft die eigenen Führungsroutinen zu hinterfragen. Ja? Welche Routinen habe ich? Wie führe ich? Welche Regelbesprechungen habe ich? Das klingt alles so super basic, aber das nochmal zu hinterfragen ist super wertvoll. Und dann auch zu hinterfragen, was und wie kann ich davon delegieren? Ja, nicht den persönlichen Austausch komplett eliminieren, darum geht's nicht. Aber wie kann ich zum Beispiel auch Transparenz damit reinbringen in das Thema Führung? Wie kann ich auch Transparenz für mein Team mit schaffen? Welche Daten habe ich schon? Nutze ich die überhaupt? Und wie kann ich mit all dem auch Komplexität reduzieren? Und dann als letzter Punkt, ja, wirklich mal systematisch in die Digitalisierungsinitiative reinzuschauen. Weil wir erleben auch super viele Unternehmen, die extrem viele Digitalisierungsinitiativen in der Produktion haben. Extrem viele Dinge. Wo bei ganz vielen die Frage ist, bringt das wirklich einen Mehrwert oder nicht? Und was hat wirklich auch, jetzt wenn wir auf der prozessualen Ebene sind, den entsprechenden Benefit, der nachher auch beim Kunden ankommt und sich nachher auch in den Kennzahlen auswirkt. Und das wäre jetzt auch noch ein ganz praktischer Punkt, wirklich mal anhand von ein paar wichtigen Kriterien, unter anderem der Prozessorientierung und dem Kundenmehrwert, wirklich nochmal die Digitalisierungsinitiativen durchzugehen und da zu überlegen, was fokussieren wir hier. Und da ist dann auch gut, ein Pilotprojekt mal zu machen, vielleicht auch schnell und klein zu starten. Natürlich nachher die Skalierung nicht vergessen. Aber da ist auch nicht die Masse entscheidend, sondern auch die Wirksamkeit von diesen Initiativen entscheidend, dass sich das nachher dann nachher auch in Zahlen, Daten, Fakten auswirkt. Genau, soweit, so kurz meine Themen für 2026, da wo ich wirklich große Hebel sehe, da wo ich großes Potenzial, auch eine große Notwendigkeit sehe. Es ist ja immer beides. Ja, wir haben technologisch viele Möglichkeiten. Wir sind da auch nach wie vor sehr gut aufgestellt in Deutschland. Ich sehe da nicht schwarz. Ich sehe auch, dass es da immer noch sehr viele produzierende, sehr erfolgreiche Unternehmen gibt. Aber wir müssen wirklich hart auf der technologischen Ebene, aber auf der kulturellen und auf der prozessualen Ebene arbeiten. Wir dürfen uns da nicht zurücklehnen. Wir müssen unsere Verantwortung als Führungskräfte wahrnehmen. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Episode was dazu beitragen konnte. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr entsprechend 1:1 Sparring mit mir sucht, meldet euch gerne, geht auf mein LinkedIn-Profil, schreibt mich an, bucht euch gerne auch direkt einen Termin. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank nochmal an alle Hörer, an alle, die ja den Podcast so mit vorangebracht haben. Danke an 257 Episoden und ich freue mich auf die ganzen Episoden, die noch folgen. Es macht wirklich viel Spaß und es gibt auf jeden Fall einiges, was in der Pipeline ist. Ihr dürft gespannt sein. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Nutzt die Möglichkeiten, die wir vor der Tür haben. Viel Erfolg dabei. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.